Jesus, wir sind so froh und so dankbar, dass du unser König bist, weil wir wissen, wer du bist, weil wir dich kennenlernen durften, weil wir wissen um deine Liebe, um deine Gnade, um dein Erbarmen, um deine Güte, wir wissen um dein Wort, wir wissen, dass du es gut meinst mit uns, wir wissen, dass du ein König bist, der das Beste für uns will und aus uns herausholt. Und so vertrauen wir dir auch heute wieder ganz neu. Wir beugen uns vor dir, beugen uns deinem Wort und wir haben Sehnsucht danach, dass du zu uns sprichst, dass du an uns handelst, dass du mit uns weitergehst und dass dein Name in unserer Mitte verherrlicht wird. Amen. Ich möchte einen Abschnitt lesen aus der Apostelgeschichte heute. Und zwar Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 16. Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 16. Und da heißt es, in jener Zeit, um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote, also Passa. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, also Petrus, ins Gefängnis und übergab ihn an vier Abteilungen von je vier Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden mit zwei Ketten, und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da, und ein Licht leuchtete im Kerker. Und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen von ihm von den Händen, und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er tat es. Und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang. Und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündete, Petrus stehe vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen, es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Ihr Lieben, das ist eine Geschichte, die wir natürlich alle kennen. Aber wisst ihr, das ist eine ganz besondere Geschichte. Deswegen ganz besonders, weil ich denke, dass es ein Wort ist, ganz besonders für uns. Und ganz besonders für unsere Gemeinde. Ich erinnere mich fast wie es gestern gewesen wäre, vor etwa 20 Jahren war ein Prophet aus Amerika bei uns, wir haben schon in Würflach gewohnt, Paul Kane. einer der bedeutendsten Propheten. Er ist jetzt schon über 80 Jahre alt und nicht mehr in der Öffentlichkeit in diesem Sinne. Damals war er noch sehr stark in der Öffentlichkeit und durch Gottes Fügung und Gnade hatten wir die Gelegenheit, ihn zu treffen. Das war ganz privat in Würflach, mehr war nicht möglich. Er war zu Besuch bei dem Bundespräsidenten Waldheim in Wien damals, hat eine Botschaft für ihn und er wollte den Waldheim bitten, eine Türe zu öffnen zu Saddam Hussein. Er hat ein prophetisches Wort für Saddam Hussein und das hat er auch wirklich weitergegeben. Dieser Mann war für einige Tage in Wien und durch befreundete Leute haben sie uns angeboten, ob wir nicht mit ihnen zusammentreffen wollen persönlich. Und wir waren dann zusammen, die Gemeindeleitung war dabei und zwei, drei andere noch bei uns in Würflach. Und da hat er auch so ganz nebenbei prophetisch geredet, aber dieses Wort aus Apostelgeschichte 12 war das Wort neben anderen, aber das war eigentlich das Hauptwort, das er uns gegeben hat, persönlich und für die ganze Gemeinde, als ein prophetisches Bild für den Weg, den Gott mit unserer Gemeinde gehen wird. Ich werde das nie vergessen. Und so unter der Überschrift, wie er das gestellt hat, so von dem Ergebnis dieser Geschichte her, wo er ausgedrückt hat, und ich sage das auch als Überschrift, ihr werdet sein wie Träumende. Und das war sozusagen etwas, was uns natürlich damals tief getroffen hat und das wir nie vergessen haben. Wir werden Dinge erleben, wo wir denken, wir sind wie Träumende. Und das ist ein Wort, von dem ich denke, dass es für den ganzen Weg unserer Gemeinde ist. Nicht nur für die unmittelbar nächste Zeit von damals aus gesehen oder für jetzt, sondern auch für die Zukunft. Und ich sage das jetzt ganz bewusst zu unseren jungen Leuten, den Jugendlichen unter uns hier. Es ist ein Wort ganz besonders auch für euch. Es lohnt sich, diesem Herrn radikal nachzufolgen. Denn er verspricht, ihr werdet sein wie Träumende. Ihr werdet Dinge erleben, wo ihr denkt, das kann nicht wahr sein. Von der Hand Gottes her, von dem, was er unter uns tun wird. Und darum lohnt es sich, diesem Herrn zu folgen. Auch und gerade dann, wenn wir uns im Moment noch nicht so vorkommen, als ob wir Träumende wären. Also wenn noch nicht das alles so in dieser Weise an Durchbrüchen geschehen ist, was wir erwarten. Aber das ist eines der Worte, die mich ständig begleiten. Wenn es um Verheißungen geht, die Gott uns gegeben hat, persönlich und für die Gemeinde, ihr werdet sein wie Träumende. Und wenn ihr nur diesen Satz heute mitnehmt, dann hat Gott Großes in uns getan, wenn das in unser Herz hineinfällt. Und wir mit dieser Botschaft, wenn wir auf diese Botschaft mit Glauben reagieren. Und wisst ihr, es ist immer dann wichtig zu glauben, wenn wir noch nicht das alles sehen. Nicht wahr? Wenn wir sehen, ist es leicht glauben, ja? Dann haben wir es ja vor Augen. Aber Glaube ist dann gefordert, wenn wir es noch nicht sehen. Aber es ist eines jener Worte, diese Geschichte von dem Petrus, der aus dem Gefängnis befreit wird, von der ich meine, dass sie zu den wichtigsten Worten für die Gemeinde gehören, die uns unsere ganze Zukunft begleiten, auch wenn wir schon nicht mehr leben. Für alle Zukunft bis zur Wiederkunft Jesu. Und daran halte ich mich. Es ist eine Geschichte von einer Befreiung. Es ist die Geschichte von Freisetzung. Es ist eine Geschichte von Durchbruch. Von dem Versprechen, dass Gott freisetzen wird. Und ihr Lieben, es beginnt ja diese Geschichte im Gefängnis. Im Gefängnis. Und so ist es hier, also von der äußeren Situation her. Petrus wird ins Gefängnis geworfen, Herodes, der König der Juden, der natürlich auf Seiten des jüdischen Volkes stand, gegen die messianischen Juden, also zum Glauben gekommenen Juden, und hat sie natürlich auch verfolgt. Er hat einige von den Gemeindegliedern ins Gefängnis geworfen, den einen, den Jakobus, das war einer der drei engsten Jünger, das Bruder des Johannes, das waren immer die drei, die mit Jesus, wenn er allein sein wollte und mit einigen Jüngern, dann waren immer Petrus, Jakobus und Johannes. Und dieser Jakobus, der wurde von ihm getötet. Es gab dann einen anderen Jakobus, der nicht zu den zwölf gehörte, das war der leibliche Bruder Jesu, also der Halbbruder Jesu, der kam bei der Auferstehung Jesu zum Glauben, war nicht ein Jünger vorher. Der wurde dann der erste Leiter der christlichen Gemeinde in Jerusalem. Nur zu klären, was jetzt mit diesem Jakobus, wer dieser Jakobus ist. Also das war der Apostel Jakobus, der hier getötet wurde. Und nachdem Herodes gesehen hat, das gefällt den Juden, dass er da die Christen so verfolgt, hat er weitergemacht und hat einen weiteren besonderen Leiter der Urchristenheit, den Petrus, auch gefangen genommen. Und er wollte, es war übrigens genau an derselben Zeit, wie man Jesus gefangen genommen hatte, kurz vor dem Passafest. Das ist auch eine Parallele, die nicht unbedeutend ist. Und er wollte ihn über die Feiertage im Gefängnis halten und nachher dann, nach dem Passa, einen Schauprozess machen, so öffentlich mit dem Petrus, um natürlich auch ein Todesurteil über ihn zu fällen. Das ergibt sich ja aus dem Zusammenhang heraus. Nun, Petrus sitzt im Gefängnis und es ist bemerkenswert, wie seine Situation im Gefängnis beschrieben wird. Normalerweise wird das nicht so beschrieben, sondern es wird einfach gesagt, er sitzt im Gefängnis. Aber hier wird ausgesagt, dass hier eine besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden sind, scheinbar. Es sind jeweils vier Soldaten, die ihn bewachen. Da haben so ein Radl, in dem sie sich abwechseln. Aber es sind immer vier, zwei neben ihm in der Zelle, zwei außen vor der Türe und zusätzlich noch Handschellen, also Ketten, mit denen die Hände gebunden sind, so dass es also faktisch unmöglich ist, da in irgendeiner Weise davon zu kommen. Warum er so wie ein Schwerverbrecher eingesperrt wurde, sicher nicht deswegen, weil er eben so ein Krimineller war, sondern eher, ich vermute ja mal, dass sie ihn deswegen so streng bewacht haben, weil er ihnen schon einmal entkommen ist. In Apostelgeschichte 4 wird berichtet, das war zwar nicht in dem Gefängnis des Herodes, sondern in einem anderen Gefängnis, wo die Hohenpriester ihn gewahrsam genommen haben. Sie hatten einige Apostel gefangen genommen und wie sie dann am nächsten Tag, am Morgen vor Gericht stellen wollten und sie in die Zelle hineingehen, waren sie weg. Es heißt dort genauso wie hier, ein Engel des Herrn kam, öffnete die Türen und führte sie hinaus. Nun, das wurde bekannt. Ich nehme an, dass das der Grund war, warum nun Herodes hier anders vorgegangen ist und sie eingesperrt hat. Aber ihr Lieben, das ist jetzt nicht der Punkt. Ich möchte so gerne versuchen, deutlich zu machen, dass ich wirklich überzeugt bin davon, dass diese Geschichte ein prophetisches Bild ist. Also eine Prophetie für uns als Gemeinde. Ein Bild, das Gott benutzt, eine wahre Geschichte natürlich, aus der heraus sich eine prophetische Botschaft ergibt, die für uns wichtig ist. Und das eine, was hier wichtig ist, ist, dass uns vor Augen geführt wird, ihr Lieben, der Petrus im Gefängnis ist ein prophetisches Bild dafür, dass der Feind Gottes alles daran setzt, um die Jünger Jesu, seine Nachfolger, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln daran hindern möchte, Reich Gottes zu bauen. Es ist ein Bild für Fesseln, für Behinderungen, für Hindernisse, für alle möglichen Begrenzungen und Beschränkungen, die der Feind in unser Leben hineinstellt, um irgendwie es zu erreichen, dass wir ihm vorangehen, dem Reich Gottes, das Reich Gottes zu bauen, gestoppt werden, behindert werden, eingesperrt werden, dass wir aus dem Verkehr gezogen werden. Wie auch immer man das jetzt beschreiben kann, das ist ein ganz typisches Vorhaben des Feindes. Das, was er vorhat, ist immer diejenigen, die mit Radikalität das Reich Gottes bauen, nicht die, die sozusagen, für die das Reich Gottes gar nicht so viel wert ist und die da irgendwie so dahin gehen als Gläubige, aber ganz besonders die, die radikal das Reich Gottes bauen wollen, die will er mit Macht hindern. Und das ist eine, das ist nicht etwas, wo wir sagen können, ja, er versucht es ein bisschen bei dem oder bei jenem. Das ist seine Taktik bei allen. Der Feind wird immer alles daran setzen, zu stoppen. Alles daran setzen, zu einzuschüchtern. Alles daran zu setzen, Hindernisse in den Weg zu bauen. Gefängnisgittern. Irgendetwas oder Ketten, an denen die einen zurückhalten, die es sozusagen erschweren oder fast unmöglich machen, dass das geschieht, was Gott mit uns als seinen Kindern zur Auferbauung seines Reiches tun möchte. Das ist das Bild des Petrus im Gefängnis. Er soll gestoppt werden, gehindert werden, mundtot gemacht werden, ausgeschaltet werden, damit durch ihn nicht das Reich Gottes gebaut werden kann. Und da benutzt der Feind alles. Und das ist etwas, wo wir immer wieder auch, wo uns der Heilige Geist es uns in unser Herz zeigen muss. Und das ist nicht nur bei Menschen, die, sagen wir mal, jetzt schon stärker und länger im Reich Gottes arbeiten, sondern auch bei der Jugend. Und ich möchte das ganz besonders heute auch den Jugendlichen sagen. Der Feind wird versuchen, euch zu stoppen. Mit allen Möglichkeiten, die er hat. Um ja nicht das, was uns vorhergesagt wird, nämlich ihr werdet sein wie Träumende, dass das ja nicht passieren kann. Das gilt für alle Generationen, aber ich sage das jetzt ganz bewusst auch für die Kinder und Jugendlichen, um diese Ernsthaftigkeit zu sehen, dass sie auch wissen, auch wenn ihr jung seid, der Feind hat vor, euch zu stoppen. Ihr seid ihm nicht egal. Ihr seid noch weniger Jesus egal. Jesus will Unglaubliches mit euch tun. Aber der Feind fängt schon in jungen Jahren an, auf alle Arten und Weisen uns zu stoppen. Und es gibt da Hindernisse oder Behinderungen oder Ketten oder was auch immer, wie man das jetzt beschreiben will, die sind selbstverschuldet. Und manche und viele sogar sind nicht selbst verschuldet. Die Ketten des Petrus hier waren nicht verschuldet. Nicht selbst verschuldet. Aber es gibt auch andere, die der Feind benutzt. Und das ist ja ein prophetisches Bild für Behinderungen des Feindes. Da ist natürlich zuerst einmal zu sagen Sünde. Ihr Lieben, Sünde ist ein Punkt, den der Feind schnappt und uns fesselt. Aber Sünde ist das, was wir tun. Das ist nicht der Feind, sondern der Feind benutzt die Sünde. Und er fesselt, er legt uns in Ketten, er hält uns gebunden. Denn wenn wir in Sünde leben oder wenn wir mit Verletzungen leben, wo andere unschuldig geworden sind, und das ist nicht unter die Vergebung Gottes gebracht, hindert es uns am Bau des Reiches. Nicht vergebene Schuld, nicht gebrochene Schuld, wo wir um Vergebung bitten müssen oder wo wir anderen Vergebung zusprechen, ist eines der stärksten Mittel, die der Feind benutzt, um uns in ein Gefängnis zu sperren. Und wir merken es gar nicht. Aber das ist sehr wichtig. Oder natürlich auch Belastungen, die wir mitschleppen von unserer Vergangenheit, von unseren Vorfahren, von okkulten Praktiken, von Flüchen, was auch immer es da gibt, darüber will ich jetzt nicht predigen, nur hinweisen. Es ist wichtig, davon loszuwerden. Es ist wichtig, die Augen uns öffnen zu lassen, dass Jesus durch seinen Geist das kappen kann, was uns behindert. Denn das ist die Taktik des Feindes, die er uns ständig sozusagen wo er uns ständig behindern möchte. Dann gibt es viele, viele. Also das ist ein so riesiges Feld, dass ich nur so ein bisschen was herausgreifen kann, um nur so ein bisschen zu zeigen, in welche Bereiche das hineingeht. Dieses Behindertwerden vom Feind. Zum Beispiel, eine große Behinderung für uns, Reich Gottes zu bauen, ist Krankheit. Ihr Lieben, Krankheit ist etwas, was ganz gewiss nicht von Gott kommt. Also Krankheit ist nicht etwas, was vom Himmel herkommt, denn im Himmel gibt es keine Krankheit. Krankheit ist immer ein Ausdruck der gefallenen Schöpfung. Es ist wichtig zu sagen, Krankheit ist nicht jetzt Ausdruck meiner persönlichen Schuld, weil ich irgendwie schuldig geworden bin, jetzt werde ich krank. So kann man das nicht machen. Das hat Jesus deutlich gemacht. Aber die Anfälligkeit meines Körpers für Krankheit hat damit zu tun, dass ich in einer sündhaften Welt lebe und dass ich von Geburt an ein Sünder bin. Und das gibt dem Feind die Möglichkeit, uns mit Krankheit zu behindern. Wie viele Menschen werden auch Gläubige durch Krankheit behindert, Reich Gottes zu bauen? Und das gefällt dem Feind. Und er nutzt das noch aus, verstärkt vielleicht manches. Und er sendet ja auch manchmal Krankheit. Es gehört ja zu den Werken des Satans, dass er sozusagen Krankheit sendet. Und wenn Jesus geheilt hat, dann hat er ja Dämonen befohlen. Da hat er dieser Krankheit befohlen, weil diese Krankheit eine Macht ist, eine dämonische Macht ist, die nicht von Gott kommt. Also ihr Lieben, wir dürfen nie Krankheit vergeistlichen. Es ist etwas anderes, wenn man sagt, diese oder jene Krankheit, die Menschen betreffen, verwendet Jesus für mich zum Guten. Er kann auch Böses für mich zum Guten verwenden, aber damit wird das Böse nicht gut. Wir dürfen das nie verwechseln. Krankheit bleibt immer etwas vom Feind, bleibt immer etwas Gottwidriges. Aber dass in Zeiten der Krankheit Gott an mir arbeiten kann, dass er mir Dinge aufzeigen kann, dass er das gebraucht als etwas, was mir letztlich zum Guten wird, das widerspricht dem überhaupt nicht. Aber dadurch, dass Gott das verwenden kann, wird die Krankheit selbst nicht etwas Gutes. Das, was, wie Gott in seiner Gnade uns behandelt und diese selbst eine vom Feind geschickte Sache uns zum Guten werden lässt, das ist etwas, was uns bewegen darf, was uns fröhlich machen darf, was uns überzeugen kann von der Güte Gottes, aber niemals in diese Richtung, dass wir die Krankheit selbst als gut heißen, als geistlich heißen, als von Gott. Also Krankheit ist immer vom Feind, gehört auf die Seite der Sünde, der gefallenen Schöpfung. Jesus ist gestorben für unsere Krankheit. Er lud auf sie unsere Schmerzen. Er will ja nicht für das sterben, was vom Himmel kommt, sondern das, was von Sünde kommt, dafür ist er gestorben. Und darum, ihr Lieben, ist das ein ständiger Boden, wo der Feind eine Möglichkeit hat, auch Jünger Jesu zu stoppen. Deswegen ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir das auch erkennen und dass wir auch in dieser Weise daran festhalten, dass wir Freisetzung von Krankheit erleben. Das ist etwas, was dazugehört zu dieser Verheißung, ihr werdet sein wie Träumende. Ich höre nicht auf, daran zu glauben. Dass Durchbrüche geschehen von Heilungen, wie wir sie noch nie in unserem Leben gesehen haben. Und ihr jungen Leute, ihr werdet das noch mehr sehen. Und darum sollte ich euch darauf auch schmeißen, sozusagen aufgrund dieser Verheißung in das Gebet für Kranke mit einzugliedern. Das ist nicht eine Sache für die Erwachsenen, für Kinder, für Jugendliche. Es ist wichtig, dass der Glaube aufgebaut wird, schon in jungen Jahren darüber, dass Gott seine Verheißungen erfüllen wird. Also Krankheit ist ein Thema, das wir sehr sensibel betrachten müssen. Da gibt es noch viel mehr zu sagen, als ich jetzt sage. Ich will nur eines sagen, es gehört auf jeden Fall zu einer Machenschaft des Feindes, in unserem Leben, das dazu gedacht ist, uns zu hindern, uns einzusperren, uns zu fesseln, uns Ketten anzulegen, um die Aufmerksamkeit so auf diese Sache zu legen, dass wir gar nicht mehr fähig sind, für das Reich Gottes irgendetwas zu tun oder begrenzt zu tun. Ihr Lieben, was noch eine Geißel des Feindes sein kann, das ist zum Beispiel, ich sage es einmal so, Mangel an Finanzen. Das ist eine Sache, die auch dir viele unter uns, viele Christen leiden. Mangel an Finanzen, das ist gar nicht selbstverschuldet jetzt. Aber das ist ein Angriff des Feindes und er macht das manchmal so, dass er auftritt wie ein Fresser. Manchmal kann man das richtig gehen sehen, wie Gott gerade bei Christen, der Satan, gerade bei Christen versucht zu fressen, was sie haben. Wegzunehmen, zu stehlen, zu rauben. Man sieht irgendwie das Geld, das man hat, es ist eh nicht viel, aber es zerrinnt dann durch die Finger irgendwie. Man hat nie genug. Ihr Lieben, das Gegenteil ist nicht Reichtum, dass man das nur nicht missversteht. Es ist nicht verheißen, dass wir alle reich werden. Was uns verheißen ist, wir werden immer genug haben. Das ist was anderes, weil was genug ist, das bestimmt der Herr, nicht ich. Manchmal ist es sehr wenig genug in den Augen Gottes, aber wir haben genug. Das ist nicht der Punkt, reich zu werden. Aber Reichtum ist keine Schande, hat gar nichts damit zu tun, dass Christen immer arm sein müssen oder was. Natürlich nicht. Aber ich sage nur, das ist eine Geißel, oft ein Gefängnis, wo wir eingesperrt werden, auch von dem Feind, wo uns behindern möchte, dass wir nicht vorankommen oder wo für den Bau des Reiches Gottes nicht genug Geld da ist, auch weil Christen es zurückhalten für sich. Der Feind gibt uns immer sozusagen die Gedanken, wir müssen zuerst für uns schaffen, unsere Bedürfnisse befriedigen, dann geben wir für das Reich Gottes. Das ist eine Geißel. Das ist vom Feind, das ist ein Gefängnis. Das behindert die Freisetzung von Geld auch ins Reich Gottes hinein, weil wir immer sagen, zuerst wir, dann, was übrig bleibt, kommt Gott. Sogar beim Zehnten denken wir manchmal oft so. Wieder ein eigenes Thema. Ich möchte nur versuchen, einige Dinge auszusprechen. Ein weiteres Thema sind Hindernisse und Situationen und Umstände, in die wir durch das tägliche Leben hineingeführt werden. Ihr Lieben, es gibt so viele Dinge in unserem persönlichen Leben, in unseren Familien, in der Gemeinde natürlich, überall, am Arbeitsplatz, Dinge, die ein riesiges Problem für uns darstellen. Wo etwas schiefgelaufen ist, wo etwas schlecht geht, wo sich ein Berg vor uns auftürmt, den wir nicht überwinden können. Eine Mauer, wo wir nicht durchbrechen, wo uns der Boden manchmal unter den Füßen weggeht. Was auch immer es ist, im persönlichen Bereich, im familiären Bereich, wo auch immer es ist, gerade auch am Arbeitsfeld, man verliert die Arbeit oder irgendetwas. Das sind nicht selbstverschuldete Dinge, aber der Feind liebt es, uns die Hindernisse, die nicht einmal er selber uns manchmal in den Weg legt, sondern die einfach durch das Leben kommen, uns so vor Augen zu führen, dass er sagt, es ist unmöglich, durch dieses Problem durchzukommen. Es ist unmöglich, über diesen Berg zu steigen. Es ist unmöglich, dass diese Blockaden hier weggeräumt werden. Und schon sind wir wieder im Gefängnis. Weil für Gott sind diese Blockaden nicht dazu da, dass er sagt, na, jetzt habe ich ein Problem, wie soll ich jetzt diese Person da drüber führen, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Für ihn ist es überhaupt nicht eine Frage in diese Richtung, aber für uns. Und dazu kommt dann eben dieses, was man vielfach auch als persönliche Enttäuschungen einordnet. Ihr Lieben, Enttäuschungen können ein Gefängnis werden. Enttäuschungen ziehen mit sich Zweifel und Unglaube. Und wenn man einmal in diesem Gefängnis der Enttäuschung lebt, dann kommt ihr Gefängnis der Bitterkeit dazu und alle möglichen anderen Arten. Und das ist so eine tolle Waffe für den Feind, uns zu halten, zu knebeln, zu fesseln mit solchen Dingen, wo wir enttäuscht sind, wo wir was erwartet haben, das ist nicht geschehen, oder sind Dinge passiert, die eben jetzt riesengroße Hindernisse sind und Gott hat nicht eingegriffen oder was auch immer, was es auch ist. Ich will sie ja nur andeuten. Und ihr Lieben, vielleicht noch ein letztes, was auch so ein Gefängnis sein kann, Angst. So viele Christen sind geplagt von Angst. Ich rede ja von Christen, die behindert werden sollen vom Feind. Das ist eine tolle Möglichkeit für den Feind, uns in ein Gefängnis einzusperren. Angst vor Unfall. Wer hat das nicht? Für seine Kinder zum Beispiel. Das Vertrauen, dass Gott wirklich auf unsere Kinder aufpasst, bis ins Äußerliche hinein, das ist oft und oft auf die Probe gestellt. Da sind wir oft auch vielleicht enttäuscht worden. Angst vor Krankheit. Angst vor Tod. Angst vor widrigen Umständen. Angst auch vor Verfolgung. Benachteiligung. Irgendetwas, wo wir denken, ja, wenn ich da jetzt zu laut meinen Mund aufmache als Christ, dann kriege ich eine auf den Deckel. Da verliert man sein Image. Angst vor dem Verlust seines Images und. Also, ich höre da jetzt auf, weil es ja so viele Dinge gibt, die da eine Rolle spielen. Das heißt, wir müssen wahrnehmen, dass es dem Feind tatsächlich oft und oft in unserem Leben gelingt oder gelungen ist, uns zu blockieren, uns zu behindern. Und das ist nicht nur einmal, sondern immer wieder. Deswegen sage ich, es ist ein Weg, den uns Gott führt, immer aus dem Gefängnis heraus. Er will uns immer zeigen, es geht aus dem Gefängnis heraus. Und nun, von der Geschichte her, was ich jetzt ergänzen möchte, ist, dass ja hier nun deutlich wird, dass diese Situation des Petrus im Gefängnis wird begleitet von einem Satz, und da heißt es, aber die Gemeinde war zusammen in anhaltendem Gebet. Nur das. Nachher kommt er noch einmal vor. Aber ihr Lieben, das ist eine Antwort. Ich sage eine Antwort auf das, was der Feind vorhat, mit uns zu blockieren. Das heißt, das Gebet der Gemeinde, das Gebet, das Persönliche und das Gebet füreinander. Nicht nur das Gebet für mich selber, sondern das Gebet füreinander ist eine ganz besondere Waffe, dass wir dem Feind begegnen können. Denn ich denke hier nicht nur an ein Bettelgebet, ja, so Herr, hilf mir, sondern wir müssen durchdringen, uns persönlich und auch in unseren Gebetszeiten, wo wir zusammen sind, zu einem Gebet, so wie die Urgemeinde. 8 Kapiteln vorher steht das in Kapitel 4, eine ähnliche Situation. Die Apostel wurden gefangen genommen, sie sind dann verwarnt worden, sie sind wieder freigekommen, kommen zur Gemeinde und dann heißt es, und sie beteten einmütig. Und dieses Gebet ist ein Mustergebet, ihr Lieben, das ist ein Mustergebet dafür, wie man betet angesichts der Bedrohungen und der Widerstände, die vom Feind ständig auf uns zukommen. Und da heißt es ja, sieh an, ihr Drohen. Also die Mächte der Finsternis machen sich auf gegen uns als deine Kinder und gegen dich selbst, Jesus. So beten sie. Und darum heißt es nun, gib deinen Kindern und deinen Knechten Freimut, das Wort zu verkündigen. Also was sie beten ist, Herr, gib uns Mut. Das ist nicht ein verzagtes Gebet, Herr, wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen, weil der Feind so stark ist und weil er uns überall aufhält, sondern er sagt, sie beten darum gar nicht so sehr jetzt um alle möglichen Dinge, die für sie gut sind, äußerlich, sondern sie sagen, gib uns Mut, dass wir dein Wort verkündigen, also Reich Gottes bauen, versteht ihr? Gerade in den größten Anfechtungen sollen wir beten, dass der Herr uns Mut gibt, Reich Gottes zu bauen, denn das will er der Feind verhindern. Und das Zweite, und darum, Herr, strecke aus deine Hand, heißt es dort, und lass Zeichen und Wunder geschehen im Namen des Herrn. Gerade Zeichen und Wunder, ihr Lieben, sind Waffen gegen den Feind. Darum brauchen wir Zeichen und Wunder. Darum brauchen wir Zeichen und Wunder. Und jetzt geschieht es, hier in dieser Geschichte. Ein Engel kommt in das Gefängnis des Petrus. Das ist wirklich köstlich, wie das geschildert wird. Er kommt hinein, ein Licht erstrahlt. Die Wachen bleiben im Dunkeln, also sie sind nicht aufgewacht. Der Petrus schläft, er weiß, am nächsten Tag ist vielleicht der Prozess für seine Hinrichtung. Er schläft, es ist auch ein Bild. Er schläft so fest, dass der Engel ihm sogar in die Seite stoßen muss. Er stieß ihn an die Seite, um ihn aufzuwecken. Und dann geht's schnell. Steh auf, schnell steh auf. Zieh deine Sandalen an, wirf dein Obergewand an und komm mit mir. Und der Petrus steht auf und macht alles das, was der Engel sagt. Und dann kommen sie hinaus und da ist eine erste Wache, dann irgendwo später eine zweite Wache. Sie gehen vorüber und zum Schluss öffnet sich sogar noch das eiserne Tor. Wir denken an den Bruder Jun, den ihr kennt, hat Ähnliches erlebt. So wie Petrus hier. Beim Petrus war es aber so, dass er die ganze Zeit gedacht hat, er träumt. Das ist köstlich, die Geschichte. Er hat die ganze Zeit gedacht, es ist eine Vision, es ist ein Traum, wo im Traum nun diese Befreiungsszene vor ihm abspielt. Und erst wie er dann draußen war und der Engel schon weg war, der ist dann gleich verschwunden, hat seine Aufgabe getan, kommt er zu dem Bewusstsein, das ist ja Wirklichkeit. Und er konnte sagen, ich war wie ein Träumender. Es ist alles geschehen. Ich war beteiligt sogar und trotzdem ein Zuschauer. Er allein, dieser wunderbare Gott hat es getan. Und ihr Lieben, das ist die eigentliche Botschaft, die mir so auf dem Herzen liegt von dieser Geschichte her, dass wir erleben, dass Gott zu uns sagt, ich verspreche euch, dass ich Dinge unter euch tue, wo ihr sagen werdet, da waren wir wie Träumende. Ich glaube, dass Jesus uns zusagt in diesem Zusammenhang. Und das ist mir jetzt wichtig. Und dazu braucht es unseren Glauben. Ich glaube, dass Jesus zu uns sagt, ich werde es nicht zulassen, dass der Feind euch behindert, mein Reich zu bauen. Das ist die eigentliche Botschaft. Und der Feind kann machen, was er will. Es wird ihm nicht gelingen. Dazu fordert uns Jesus heraus, zu glauben aufgrund dieser prophetischen Zusage. Ich glaube, dass diese Geschichte ist ein prophetisches Bild für uns, wo Jesus sagt, ich werde es nicht zulassen, dass der Feind euch behindert durch Krankheit, durch alle möglichen Dinge, Situationen, Umstände, was auch wir jetzt vorhin gesagt haben. Es wird ihm nicht gelingen, uns daran zu hindern, dass wir Reich Gottes bauen. Es wird ihm nicht gelingen, uns zu blockieren. Es wird uns nicht gelingen, sozusagen uns festzuhalten, uns zurückzuhalten. Wir werden durchbrechen zu dem, was Gott gesagt hat. Das ist die erste Botschaft. Die zweite Botschaft ist, und es wird dieser Prozess geschehen, begleitet von Zeichen und Wundern. Es war für den Petrus unmöglich, aus dieser Situation auszubrechen durch seine eigene Kraft. Und Gott verspricht, so wie es für euch unmöglich ist, aus vielen Behinderungen und Gefängnissen auszubrechen, ich werde unter euch Zeichen und Wunder tun, durch die das Unmögliche möglich wird. Ich werde das Unmögliche möglich machen. Und die dritte Botschaft, die damit verbunden ist, und wenn das geschieht, dann werdet ihr sein wie Träumende. Das heißt, ihr selbst werdet am meisten überrascht sein. Das ist ja das Schönste an der Geschichte, der Überraschungseffekt. Es ist nicht nur der Petrus überrascht. Der Petrus war erstaunt, wie er gemerkt hat, was da jetzt geschehen ist. Er hat gar nichts dazu getan. Das war ein absolut übernatürliches Eingreifen. Etwas, was unmöglich ist, wurde möglich. Und der hat gesehen, das ist ja wahr. Als es ausgesprochen wird und auf der Straße war, jetzt weiß ich in Wirklichkeit, dass der Herr einen Engel gesandt hat, nicht im Traum nur, um mich zu befreien aus der Hand des Herodes und aus dem, was das Volk mit mir vorhatte, nämlich ihn zu töten. Ich weiß, dass der Herr das getan hat und er war voller Begeisterung und voller Freude. Und genauso wie er überrascht war, war die Gemeinde überrascht. Er ging dann zur Gemeinde. Also zu einem Haus, wo einige aus der Gemeinde gebetet haben. Und die haben sicherlich dafür gebetet, dass er freigelassen wird. Und auch in diesem Sinne, wie ich es gerade vorhin gesagt habe, die Gemeinde wird genauso gebetet haben wie in Apostelgeschichte 4. Sind ja dieselben Leute. Es ist fast eine ähnliche Situation, wo sie dafür gebetet haben, dass Zeichen und Wunder geschehen. Und jetzt geschieht eines und sie glauben es nicht. Das hat mich am meisten falsches Wort, wenn ich sage beruhigt, aber in die Richtung irgendwo, wo uns vor Augen geführt wird, auch diese Leute waren ganz normale Menschen, keine Glaubenshelden, überirdische Glaubenshelden, die mit einer Selbstverständlichkeit gerechnet haben, dass in den nächsten 10 Minuten der Petrus hereinmarschiert. Für sie war dieses Wunder genauso das Außergewöhnliche, nicht das Gewöhnliche. Versteht ihr? Für sie war das Wunder das Außergewöhnliche. Deswegen waren sie so entsetzt darüber, im positiven Sinne. Stellt euch vor, die Gemeinde betet, dass der Petrus freigelassen wird und wird freigelassen und dann glauben sie es nicht. Ich kann mich da hundertprozentig wiederfinden drinnen. Wenn wir beten und für große Dinge beten, wo wir sagen, da muss wirklich ein riesiges Wunder geschehen und wenn es dann eintritt, dann bin ich von den Socken. Und ihr Lieben, das ist gut so und das soll so sein. Ihr Lieben, ich denke daran, dass es ganz wichtig ist, dass Wunder nie zu etwas Gewöhnlichem werden. Sind wir eh noch nicht in der Gefahr, weil wir noch nicht so viele haben, aber es kann ja kommen und ich glaube, es wird kommen, ja? Aber ich denke, es ist ganz wichtig von Anfang an, dass wir immer und immer und immer wieder uns in diese Richtung, in dieser Weise dem Herrn begegnen, dass wir hundertprozentig damit rechnen, dass Gott Zeichen und Wunder tut. Und wenn er ein Wunder tut, dass wir dann nicht sagen, na, das war ja das ganz natürliche Ergebnis einer Formel. Gebet plus Glaube ist gleich Wunder. Oder ich muss nur einen bestimmten Knopf drücken und dann kommt ein Wunder heraus. Das ist ein Prinzip. Die Bibel redet nicht von Prinzipien, sie redet von einer Beziehung. Das heißt, wenn Gott ein Wunder tut, ihr Lieben, dann ist es immer das Außergewöhnliche. Es ist nicht das Gewöhnliche. Es ist etwas, was wir erwarten, das ist ein Unterschied. Aber wenn es geschieht, dann ist es nicht etwas Gewöhnliches, wo wir sagen, ja, ich habe eh einen Anspruch darauf. Es ist immer das souveräne, übernatürliche Eingreifen der Liebe und der Gnade Gottes in unserem Leben. Immer. Und deswegen, wenn es geschieht, dann ist es genau die richtige Reaktion, die hier die Jünger hatten, dass sie entsetzt waren. Das heißt, sie waren entsetzt, das ist im positiven Sinne. Sie waren überrascht, wie Gott jetzt eingegriffen hat. Und jedes Mal neu, überrascht. Und Überraschung heißt, es ist nicht etwas Selbstverständliches, was schnell in Vergessenheit gerät. Es ist immer Gnade. Wunder ist nicht eine Leistung, die uns Gott zurückgibt für eine Leistung, die wir bringen. Wunder ist immer was Außergewöhnliches, etwas wirklich Außergewöhnliches. Jedes Wunder, ob es klein ist oder groß, wenn er uns von einem Schnupfen befreit, dann ist es ein außergewöhnliches Wunder. Genauso wie er einen Krebskranken heilt. Es ist immer das Außergewöhnliche. Und deswegen, ihr Lieben, ist es wichtig, dass wir sozusagen nicht denken, na, was sind denn das für Gläubige da, die da so beten und dann passiert's und dann sagen sie noch dieser Frau, die da an die Tür geht, diese Magd, du bist ja von Sinnen. Und dann haben sie noch eine andere Erklärung, das ist vielleicht sein Engel, der da draußen steht. Übrigens, jeder hat wirklich einen persönlichen Engel. Der schaut so aus wie ihr. Also, jeder von uns. Möglicherweise. Und so manchmal erscheint auch. Ich bin überzeugt, dass das gibt. Das kennst du. Steht zwar nicht so nicht in der Bibel, aber das ist eine Stelle, von der man das schließen kann. Nebenbei, Klammer zu. die wichtig ist, dass wir sozusagen uns herausfordern lassen. Wirklich von ganzem Herzen, dass der Herr unter uns Dinge tun wird, die uns zum Staunen bringen. Wenn es in der Gemeinde kein Staunen mehr über Gott gibt, dann kehrt Langeweile ein. Man kann auch über Wundern langweilig werden. Wenn es einmal schon viele sind, dann wird es auch schon wieder langweilig. Dann muss man schon wieder irgendeine neue Sache haben, die uns ein bisschen mehr aufwühlt innerlich, so einen Kick gibt, wie man so sagt. Ja? Aber ich denke, dass wir da von daher uns diese Zusage nehmen, heute. Der Herr sagt, ihr werdet sein wie Träumende. Es werden Ketten fallen. Ihr werdet merken, wie ihr von Bedrängnissen befreit werdet. Wie ihr herausgeholt werdet aus so vielen Dingen, die der Feind an uns tut. Wie wir freigesetzt werden, auch über Hindernisse hinwegzukommen. Weil Gott Wunder tut. Er tut Wunder. Und er will Wunder tun. Und mich bewegt es so, diese Zusage. Und was wäre, wenn wir als ganze Gemeinde innerlich aufstehen und sagen, ja Herr, auch heute setzen wir einen gemeinsamen Schritt und sagen, Herr, wir glauben dieser Verheißung, dass du uns zu Menschen machst, die wie Träumende sind. Und übrigens, wir haben ja das schon erlebt. Ihr Lieben, wie wir damals das Gemeindegebäude hier gesucht haben, da sind wir von einem Wunder zum anderen geführt worden und wir dachten, wir sind wie Träumende. Die dabei waren, werden das bestätigen. Von allem, was damit zusammenhängt, dem Platz hier, dem Haus hier, den Finanzen, alles. Es war wie ein Gehen im Traum. Wenn ich das heute denke ich mir, ich kann gar nicht verstehen, wie das damals gewesen ist. Wir sind geführt worden, wie Träumende. Echt, das war für mich, wie das passiert ist und dann vollendet wurde, ohne Schulden. Unglaublich. Da habe ich mir gedacht, dieses Gebäude hier ist ein Zeichen für das, was Gott in dieser Stadt geistlich an Wundern tun wird. Manchmal fangen wir mit etwas Äußerem an, um unseren Glauben zu bauen, dass er genauso wie das Äußere tut, auch das Geistliche tut. Dass das hier ein Zeichen ist für eine Erweckung in Wiener Neustadt. Ich glaube das. Heute noch. Dieses Wort ist ein Beispiel für mich. Ihr werdet wie Träumende sein. Wie damals das zweite Beispiel war etwa, wie wir angefangen haben, uns mit den Holocaust-Juden zu beschäftigen. Hat begonnen mit einem winzig kleinen Samenkorn. Es war eine ganz kleine Vision, die Uli hatte. Und daraus ist etwas geworden, wo ich heute sage, wow! Und wo immer ich hinkomme, Leute wissen davon. In Amerika, in vielen Ländern weiß man von dem, was Gott hier getan hat und sie staunen. Ihr Lieben, wehe, wir gehen zur Tagesordnung über. Und würden das, was Gott damals getan hat, wir uns diese Holocaust-Überleben unserer Stadt zusammengeführt haben. Welche Wunder. Es ist, ja, ein Wunder nach dem anderen geschehen, wo Gott alle Widerstände beseitigt hat, damit das hervorkam. Niemand hat das so planen können. Das war für mich ein Bilderbuch für das, was ich jetzt gepredigt habe. Wir haben es erlebt, aber wir gehen zu schnell zur Tagesordnung. Wir vergessen so schnell. Und dann fangen wir zum Klagen an. Und sehen gar nicht, was der Herr schon an Wundern getan hat oder dasselbe auch im eigenen Leben. Aber ihr Lieben, wir sind da noch lange nicht am Zenit. Wir kommen erst in das Eigentliche hinein. Das Beste liegt noch vor uns. Kurz bevor die Uli gestorben ist, war der Walter Heidenreich hier. Hat hier gepredigt und hat ein prophetisches Wort gehabt für uns und hat gesagt, das Beste liegt noch vor euch. Auch ein prophetisches Wort. Und das ist genau das, was hier, ich glaube es. Ich lasse mich nicht entmutigen. Auch durch Dinge, die nicht so gelaufen sind, wie ich mir das gewünscht hätte. Wie zum Beispiel, dass die Uli gestorben ist, dass der Wolfgang vorher gestorben ist. Oder was auch immer war. Ihr Lieben, das ist für mich kein Beweis, dass das nicht stimmt. Gott ist treu. Er weiß, warum er das zugelassen hat. Das ist kein Gegenbeispiel für das, was er hier gesagt hat. Wir werden erleben, Wir werden sein wie Träumende. Und ich sage das ganz noch einmal den Teenagern und Jugendlichen ganz besonders. Ihr werdet das erleben. Es setzt voraus, dass ihr radikal Jesus nachfolgt. Dann wird das alles der Herr freisetzen bei euch, noch einmal viel größer als bei uns, die wir schon so altersmäßig am absteigenden Ast sind. Ja, sage ich es einmal so vorsichtig. Aber ich glaube, dass das für die Zukunft der Gemeinde wichtig ist. Dass auch die junge Generation es nicht den Älteren überlässt zu glauben oder daran festzuhalten, sondern hineintritt in die Verheißungen der Gemeinde und sagt, ja, die sind auch für uns. Wir sind eigentlich die Träger dieser Verheißung für die Zukunft. Lasst euch das bewusst machen. Nehmt das ernst, wie alt ihr auch seid. Das hat eine wesentliche, spielt eine wesentliche Rolle, wie viel wir von dem erleben werden und ihr erleben werdet, was hier gesagt wird. Ihr werdet sein wie Träumende. Und wenn ich einmal nicht mehr bin, dann werde ich sehr genau vom Himmel herum beobachten, wie sich das alles erfüllt, ja, an den nächsten Generationen. Amen. Darf ich euch bitten, einfach nochmal aufzustehen? Ich möchte ein Gebet sprechen, jetzt nicht einen Aufruf machen nach vorne, sondern nur ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich glaube, dass du dieses Wort zu uns gesprochen hast, als ein Wort, das aus deinem Munde freigesetzt worden ist, für unsere Gemeinde. Und das ist schon einige Jahre her, aber wir ergreifen es neu. Und wir ehren dich damit. Und wir wollen sagen, Herr, wir hören nicht auf, daran zu glauben, dass das der Weg unserer Gemeinde ist. Insgesamt, bis zu deiner Wiederkunft. Wir werden sein wie Träumende. Und jede Generation von uns wird das in seiner Weise erleben. Wie du uns zu solchen Träumenden machst. Wie du uns aus Gefängnissen herausführst zu Durchbrüchen. In persönlicher Weise, in unseren Familien, an unserem Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in dieser Stadt hier. Aus Gefängnis zum Durchbruch. Und Herr, weil du es verheißen hast, dass es dem Feind nicht gelingen wird, uns abzuhalten als Einzelne oder als Gemeinde, dein Reich zu bauen, deswegen beten wir dich an, als den großen König aller Könige, der treu ist und der das, was er verspricht, auch hält. Und so vertrauen wir dir auch die heutige Situation an, in diesem Moment, in dem wir stehen. All die Hindernisse, die sich auftürmen vor uns, all das, was der Feind uns in unser Herz legt, was so dagegen spricht, dass das stimmt, was du uns gesagt hast. All die Umstände, die laut schreien, es ist unmöglich, dass das geschehen wird. All der Zweifel, der in unser Herz gelegt wurde, weil wir oft enttäuscht worden sind. Herr, wir wollen dir gerade angesichts dieser Hindernisse und angesichts mancher Ketten, die wir spüren, wollen wir dir sagen, Herr, wir vertrauen dir. Und wir bitten dich, dass du diesen Prozess unter uns durchführst, uns von Ketten befreist, uns auch im Angesicht mancher Widerstände vorangehen lässt, dein Reich zu verkündigen, dein Reich zu bauen, damit zu rechnen, dass du Zeichen und Wunder tust, damit zu rechnen, dass du uns immer wieder überraschen wirst. Herr, wir möchten eine Gemeinde sein, die vor lauter Staunen gar nicht mehr herauskommt aus dem Staunen. Weil du so gut bist, Herr. Und wir wollen das nie als selbstverständlich nehmen, sondern als große Gnade, die du auf unser Leben legst. Und Herr, ich möchte auch heute einfach danken für die Gemeinde, für diese 22 Jahre, die du uns so geführt hast. Herr, wir haben da schon vieles von dem erlebt, was da in deinem Wort steht. Wir sagen dir Dank für alle Bewahrung. Wir sagen dir Dank für alle Wunder. Wir sagen dir Dank für alles Vorangehen. Wir sagen dir Dank, dass dieses die Gemeinde immer noch gibt. Herr, Jahrhunderte lang gab es keine Gemeinde und wenn eine versucht hat zu kommen, ist sie sofort wieder ausgelöscht worden. Herr, das schaut so aus, wie wenn es das erste Mal eine Gemeinde wäre, durch deine Gnade, mit der du vorangehst und Großes vorhast in dieser Stadt. Herr, das ist ein Wunder, das ist ja nicht unsere Leistung. Und wir sagen dir Dank, Dank, Dank für das, was du getan hast. Und wir möchten unser Leben auch wieder neu, jeder einzelne von uns, auch die Teenager und die Jugendlichen. Herr, wir alle, wir wollen dir sagen, wir wollen dir folgen. Wir wollen ganz radikal deine Jünger sein. Und wir wollen das, was du uns versprochen hast, ernst nehmen. Herr, und wir wollen uns von dir überraschen lassen. Und wir danken dir, Herr, dass du es tust, dass du es tust, dass du es tust. Und so bitte ich dich jetzt ganz besonders noch für die Kranken. Ja, stellvertretend für und für die ganze Gemeinde möchte ich jetzt meine Stimme erheben zu dir, in Einheit mit allen, die hier sind. Herr, ich bitte dich besonders, dass du jetzt zu den Kranken gehst in unserer Gemeinde, vor allem zu den Schwerkranken. Herr, wir bitten dich, dass du in ihren Herzen ein großartiges Werk tust. Aber Herr, nicht nur in ihren Herzen, sondern in ihrem Körper. Dass du sie vollständig heilst. Alle, die betroffen sind, aber auch alle, die heute hier sind und die krank sind und die darunter leiden. Herr, wir bitten dich, greif ein. Greif ein. Herr, ich bitte dich, dass du deine heilende Kraft jetzt freisetzt. Lass uns einfach im Glauben unsere Hand dorthin legen, wo wir Gebrechen haben. Einfach als das ist eine gute Sache, wenn wir das so tun, weil es ein Glauben freisetzt. Wenn ich sage, ja Herr, hier brauche ich Heilung oder wo auch immer. Herr, ich bitte dich, dass du unseren Glauben hörst. Unsere Gebete, so wie du die Gebete der ersten Christen erhört hast und sie waren überrascht, dass du sie wirklich erhört hast. Ja, so überrasche uns mit Heilungen, mit Zeichen. Ich bitte dich, greif du ein, greif du ein. Denn wir wollen diese Behinderungen loswerden, um dir in einer noch größeren Freiheit zu dienen und Reich Gottes zu bauen. Komm, Heiliger Geist, und schenke du jetzt, dass dein Heilungsstrom durch unsere Gemeinde fließt. Komm, Heiliger Geist, lass es geschehen. Ich bitte dich wirklich von ganzem Herzen, zu jedem Einzelnen, der Heilung braucht. Lass es geschehen, jetzt. Herr, wir wollen nicht nur erst übermorgen überrascht werden, sondern auch heute. Wir bitten dich, Herr, aus deiner Gnade heraus. Und wir danken dir, Herr, dass du eine herrliche Zukunft für uns hast und dass das Beste erst kommt. So gib uns Freude, jung und alt, in dieser Gemeinde voranzugehen. Und auch für die, die nicht zu dieser Gemeinde gehören, dass sie mit Freimut nach Hause gehen und sagen, ja Herr, ganz neu will ich dir dienen. Und ich will rechnen damit, dass du Zeichen und Wunder tust in meinem Leben oder in der Gemeinde, wo ihr seid. Wir segnen alle diese Gemeinden, aus denen ihr seid. Dass auch sie es erleben und das Glaube gestärkt wird. So danke ich dir, Herr, für das, was du heute an uns getan hast. Amen.